Der Audiobeweis heute mit Gerald Scheiblehner, Peter Backhult und Michael Ganhör. Was wird besprochen? Natürlich das große Duell Blau-Weiß-Linz gegen den WAC. Mit Scheiblehner wird auch die Zeit bei den Grasshoppers besprochen. Peter Backhult hat auch den einen oder anderen sehr interessanten Input. 3-5-2 Ronny Waldo, das große Phänomen bei Blau-Weiß-Linz ist Thema. Wie macht sich der neue Trainer? Wie macht sich Kölner? Da hat Michael Ganhör die eine oder andere nette Anekdote parat. Und natürlich sprechen wir auch über die Trainingsmethoden von Gerald Scheiblehner ganz am Ende bei den Grasshoppers. Stichwort Hula-Hoop-Reifen.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 275.
Herzlich willkommen zum Audiobeweis heute mit Gerald Scheiblehner, ehemaliger Grasshoppers Zürich Trainer und Blau-Weiß Linz Trainer. Servus, Gerald.
Servus.
Außerdem Peter Backhult heute, Sky-Experte am Start. Servus, Peter.
Servus.
Und Michi Ganhör, Sky-Moderator und Insider, was den Linzer Fußball betrifft. Servus, Michi.
Grüß euch, hallo.
Gerald, möchte mit Ihnen beginnen. Jetzt sind Sie seit knapp über einem Monat ohne Verein, waren aber sehr umtriebig, waren schon in London bei Crystal Palace hospitieren, zuletzt auch beim Spiel GAK gegen Ried. Können Sie nicht ohne Fußball?
Ja, Fußball macht ja Spaß und jetzt kann ich es ohne Druck, sage ich mal, ansehen. Ist eine neue Situation, macht aber ja einfach Spaß und waren schon super Erfahrungen jetzt, die ich vor allem in London gemacht habe.
Wie schauen so die nächsten Wochen bei Ihnen aus? Gibt es schon jede Menge Angebote, die Sie sondieren müssen? Oder ist es schon noch so, dass Sie sagen, jetzt ein bisschen Abstand, wir schauen einmal?
Nein, es gibt jetzt keine Angebote, die ich sondieren müsste. Habe jetzt wirklich bewusst einmal auf die Pause gefreut und mache eben einmal Sachen, wo man als Trainer wenig Zeit hat im Normalfall. Habe jetzt noch vor, dass ich in Christian Hilzer besuche in Hoffenheim und dann werde ich mir Spiele anschauen in Amerika, Österreich, Jordanien und meinen Sohn besuchen in Kanada und dann wird man sehen, was der Sommer bringt.
Also trotzdem ein voller Terminkalender. Peter, wenn man dann entlassen wird oder wenn sich ein Engagement dann irgendwie, ja, wenn es zu einem Ende kommt, ist es dann schon auch wichtig für einen Trainer, dass man 2-3 Wochen, 1-2 Monate mal Abstand nimmt von dieser ganzen hochemotionalen Trainergeschichte, um zu reflektieren?
Schwer zum so. Ich glaube, da geht jeder anders damit um. Also so wie es in meinen Fällen war, wo es ja auch schon das ein oder andere Mal passiert ist, beim Gerald ist ja, er hat auch noch einen laufenden Vertrag, also magst du da einmal, das ist einmal das Erste, da magst du jetzt einmal nicht großartig viel suchen oder Gedanken über das Ganze, aber man bleibt einfach dabei in den Ganzen, also man wird jetzt da, okay, du wirst jetzt nicht mehr in der Früh oder du bist nicht jeden Tag jetzt beschäftigt, hoppala, Training und so weiter und Analysen machen, da schaltet man halt ein bisschen ab, aber im Endeffekt, glaube ich, wird es in Gerald nicht anders gehen. Irgendwo bleibst du immer, auch gedanklich immer natürlich dabei und als Trainer mehr als wir Spieler, sage ich.
Michi, du bist ja auch tief drinnen in der Szene, hast sehr gute Connections. Wie oft hast du von deinen Quellen gehört, Gerald Scheiblehner, der ist vielleicht für nächste Saison ein interessanter Mann?
Na, dabei ist es, glaube ich, wirklich sehr ruhig. Beim Gerald, das war eher gleich nach dem Zürich-Aus, war schon natürlich was, wo es zumindest, ich glaube, es gab keine direkten Gespräche mit Dietmar Riegler, aber über einen Berater ist gelaufen. Selbiges war ja schon im Winter der Fall, wie er noch bei den Grasshoppers war, wo er ebenfalls da schon Wolfsberger Thema war und vor allem ja Sturm Graz, wo es ja wirklich eben auch Gespräche gegeben hat. Ich glaube, jetzt genießt das, glaube ich, wirklich einmal, was man so vorkommt und was man so hört.
Wie genießt Gerald Scheiblehner?
Ja, ich genieße einfach jetzt mal, dass ich am Wochenende wirklich Zeit habe für Dinge, die ich im Normalen nicht mache. Selbst Sport mache, spiele gerne Pedal. Zwar nicht gut, aber gern.
Wer sind da die Partner?
Ja, der Ronny Riepel von Blau-Weiß ist ein Partner, der aber leider zu gut ist, sage ich mal. Dino Wawra, Sportdirektor GAK, mit dem machen wir ab und zu was aus. Also ich denke, dass ich sehr gute Gegner habe, aber ich bin im Fußball weniger, aber beim Battlen kann ich ja verlieren. Also ich gehe jetzt mehr ums Treffen. Ja.
Wie sieht es dann aus? Verfolgen Sie Ihre Ex-Clubs noch? Verfolgen Sie, was bei den Grasshoppers aktuell passiert? Die sind ja am Wochenende im Cup-Halbfinale ausgeschieden gegen einen Zweitligisten mit 0-2 gegen Lausanne.
Ja, natürlich verfolgt man es. Ich habe mal die zweite Halbzeit angeschaut, war für den Verein sehr schade, weil es war natürlich jetzt eine große Chance, auch nochmal ein Highlight zu bekommen mit dem Finale in Bern. Hat die Mannschaft leider nicht geschafft. Ja, die Saison ist extrem schwierig und ich hoffe jetzt für den Verein, dass sie in der Liga bleiben, weil ich denke, Grasshoppers in der zweiten Liga wäre fatal für den ganzen Verein. Es wird jetzt in der Relegation gegen einen Zweiten von der zweiten Liga gehen um alles. Und ja, jetzt haben sie nur 5 Spiele, da gilt es, sich vorzubereiten dann auf die letzten 2 entscheidenden Spiele. Und ich hoffe wirklich für den Verein, dass sie dann das schaffen.
Wollte ich gerade sagen, es geht ja dann eben, man kann so gut wie sicher mit der Relegation planen, weil man gegen Winterthur das wichtige Spiel die Woche davor gewonnen hat, das hat man eben diesen Abstand geschaffen. Es gibt noch eben diese 5 Spiele, muss man die jetzt wirklich als absolute Vorbereitung sehen und wie ist das vielleicht auch als Trainer dann zu handeln, wenn man weiß, okay, wir haben jetzt 5 Spiele und dann haben wir das Finale in den 5 Spielen. Nach oben wird nicht mehr viel gehen, nach unten hat man aber auch schon einen Polster, dass man da irgendwie die Spannung hochhält für eben dieses entscheidende Relegationsduell dann.
Ja, wird nicht einfach, weil ich denke, die Spannung haben sie es hochgehalten für das Cup-Halbfinale. Das wäre jetzt wichtig gewesen, dass man die gute Stimmung mitnimmt in den nächsten Spielen. Jetzt ist das verloren gegangen, sie haben auch Riesenprobleme gehabt da mit den eigenen Fans. Es ist da wirklich zum Eklat gekommen nach dem Spiel und jetzt da muss man schauen, dass man das wieder beruhigt, die Situation, dass man die Mannschaft jetzt da gut vorbereitet, aber jetzt der Spannung aufzubauen in den nächsten 1-2 Wochen wird sicher die große Herausforderung für das Trainerteam dort und sicher ein Riesen-Challenge. Ja.
Gibt es noch Kontakt mit dem aktuellen Trainerteam? Sie haben ja Gernot Messner zum Verein geholt.
Nein, gibt keinen Kontakt. Ich habe mit dem Dortmund-Trainer und mit dem Athletiktrainer Kontakt. Sind wir ab und zu im Austausch, aber da geht es weniger um einen Verein, mehr privat, sage ich mal, wenn wir uns gesagt haben, wir treffen uns einmal und gehen mal essen. Nein, wir gehen essen, sie laden mich ein, haben sie gesagt, weil in Zürich essen gehen ist ja auch eine Challenge.
Das auf alle Fälle.
Entschuldige, aber so viel Insider bin ich schon so oft, du hast jetzt da der Pedal.
Naja.
Entschuldigung, Michael Gannu, ein hervorragender Pedal-Tennis-Spieler, muss man auch dazu sagen.
Er wird das aber jeden Tag spielen dann.
Ja, aber wann ich was mache, dann geht es.
Dann Pedal spielen.
Ja, aber nicht gegen Jan, er ist zu gut.
Nein, er ist wirklich hervorragend, das muss man ehrlich sagen. Peter, was ist deine Ausgangssportart?
Nein, ich habe das am Freitag gespielt. Ich war am Freitag eingeladen mit Herbert Gager.
Mit Herbert Gager, der hat das auch gepostet, glaube ich, auf Instagram. Da bist du aber nicht gut weggekommen, weil ich glaube, er hat dazu geschrieben, mein Partner war vom Turnen befreit.
Ja, na, vom Turnen nicht, aber ich habe das erste Mal diesen Bracker da in der Hand gehabt, ich habe das erste Mal das gespielt, macht richtig Spaß und alles. Nein, so schlecht war ich nicht. Also, ich habe ihn schon mitgeschleppt, ein bisschen. Ab und zu hat er schon Fehler gemacht, wo er mich mitschleppen hat müssen, aber es macht Spaß, dieses Spiel.
Aber es sind zwei Ehrgeizler, ne? Herbert Gager und Peter Backhult. Verlieren schwierig oder geht das?
Nein, der Herbert ist genauso aus dieser Generation, wo Verlieren verboten ist. Und wenn man verliert, dann rennt der Wiener Schmäh, weil er ist ja auch ein echter Wiener. Und da geht's dann hin und her. Und vor allem, wir haben ja damals gemeinsam gespielt bei Stahl Linz. Also erst damals auch wie neu zu Stahl Linz gekommen. Und da ist mir damals schon aufgefallen, er mit seinen 22 Jahren oder 23 Jahren hat uns allen erklärt, wo wir hierhin sollen, und das hat er sich bis heute nicht abgewöhnt. Also, er ist nicht mehr derselbe Typ, wenn wir mit der Copa Pelé spielen zum Beispiel, geht immer, was wir alles machen sollen, und er ist der Dirigent, also, er spielt immer in Herbert Karian.
Aber vielleicht gibt's mal das Battle-Duell, Gannhör Scheiblehner gegen Backhult Gager.
Da haben sie keine Chance. Da haben sie keine Chance.
Wir müssen den Gerald mitzahlen, ich weiß nicht.
Ja, wir sind dann wahrscheinlich mit den Kameras dabei, wenn es dann so weit kommt, ja, weil Sie das Fan-Thema angesprochen haben. Wie kann das ein Verein managen, dass, wenn diese Eskalationsstufe erreicht ist, die jetzt eben auch bei den Grasshoppers erreicht ist, ein sehr emotionaler Verein, ein sehr traditionsreicher Verein in der Schweiz, wie kriegt man die Wogen wieder glatt?
Ja, ich glaube, man muss mal vorher ganz klare Grenzen setzen. Also ich denke, Fans sind wichtig. Aber sicher nicht das Wichtigste im Verein. Man muss viel im Austausch sein, muss denk mit den Fanclub-Vertretern einfach immer wieder sich treffen. Und bei so großen Clubs sieht man ja vermehrt, ist es ein großes Thema, dass es auch teilweise wirklich ganz, ganz schwer unter der Gürtellinie passiert. Ich denke, wenn dann einmal Fans nach Hause fahren oder Fans dann auch wirklich ja, gewalttätig werden gegenüber Spielern und Staff, dann werden da Grenzen klar überschritten. Und ich denke, da muss man sich als Verein wehren und das darf man einfach nicht zulassen. Also ich hoffe, dass der Verein das in den Griff bekommt, aber es ist ja nicht nur in Zürich der Fall. Auch in Österreich gibt es immer wieder Probleme. Ich finde das extrem schade. Ich war jetzt eben in England. Dort ist eine extrem angenehme Stimmung. Man schaut sich Spitzenfußball an, da kann man mit den Kindern reingehen. Da ist überhaupt keine Aggressivität und die spielen dann Top-Fußball und es ist auch sehr gute Stimmung im Stadion. Also ich denke, man darf Randalismus und bengalische Feuer nicht immer gleichsetzen mit Stimmung. Es geht auch anders.
Haben Sie in Ihrer Zeit bei den Grasshoppers auch so Fan-Thematen erlebt, dass jemand bei Ihnen vor der Wohnung gestanden ist, dass Sie Drohbriefe bekommen haben und solche Thematiken, oder war das bei Ihnen nicht der Fall, weil die sportliche Performance hätte vielleicht dem einen oder anderen doch einen Anlass gegeben, angefressen auf Sie zu sein?
Nein, die Stimmung war eigentlich ganz gut. Es war zu Beginn eine große Euphorie da und die Fans haben das auch verstanden mit einer jungen Mannschaft eben, dass das Zeit braucht. Ich glaube, es hat sich am Anfang mehr gegen die Investoren gerichtet, die Wut, nicht gegen uns als Trainerteam, und die Spieler waren nicht angegriffen, aber ich glaube, jetzt war es halt speziell, weil die Fans halt große Erwartungen gehabt haben, dass sie aufsteigen ins Finale, und sie verstehen aber oft dann nicht, dass die Spieler und die Trainer ja auch aufsteigen wollen. Also ist ja nicht nur das Ziel der Fans. Ich denke, bis zu einem gewissen Grad kann man enttäuscht sein, aber es sollte dann wirklich nicht gewisse Grenzen überschreiten.
Peter, du hast ja auch Erfahrungen gemacht in deiner langen Trainerkarriere, hattest auch Trainerstationen bei sehr hoch emotionalen Teams, wie man das immer so schön sagt, bei Dynamo Dresden, in Leipzig auch trainiert, wo dieses Spannungsverhältnis jetzt auch nicht ganz einfach war, wie Red Bull den Verein übernommen hat, Rapid. Auch noch dazu, wie geht oder wie muss ein Verein mit so einem Thema umgehen?
Ja, das fängt einfach da ganz oben an. Also du als Trainer hast da keine Einwirkungen, weil die Fans machen ihr Ding. Ja, ich habe das damals 2006 bei Rapid hat noch erlebt, was sie da damals abgespielt hat gegenüber mir. Und ich habe dann, weil ich mich einfach gegen diese Situation gewehrt habe, ist mir halt dann der Support für die nächsten 2 Jahre verwehrt worden auch. Sogar wenn wir dann 2008 Meister geworden sind, hat ein Teil dieser Fans mehr oder minder das zur Kenntnis genommen, aber keinen Support für den Trainer gekriegt. Muss ja auch dazu sagen, war mir eigentlich egal. Wichtig war, dass die Mannschaft Meister geworden ist, dass er Rapid-Meister geworden ist. Das hat sich dann mit der Zeit irgendwie dann gelockert, aber es hat andere Stationen, also Leipzig zum Beispiel, wie ich 2011 nach Leipzig gekommen bin, das war, da ist, sage ich, bei vielen Vereinen, ob das jetzt Sturm ist oder Rapid ist, das ist ein Kindergarten, was sie dort angespielt hat, gegenüber RB. Also wir haben keine Gegner gehabt, wir haben keine Vorbereitungsspiele, wir haben kämpfen müssen, dass wir Vorbereitungsspiele haben, weil die Vereine irgendwo unter Druck gesetzt worden sind, nicht gegen RB zum Spielen. Dann haben wir irgendwie Gegner gekriegt und überhaupt keinen Support von außen. Also der Kern der Fans hat sich erst müssen langsam entwickeln. Und man sieht ja auch heute, wie viele Zuschauer das in Leipzig sind. Also das war ganz klar, in dem Moment, wo Red Bull da aufsteigt, werden sie auch dementsprechend die Zuschauer. Aber der Weg war sehr, sehr steinig. Und ich habe das auch bei 2, 3 Stationen auch am Balkan erlebt, was da Fans imstande sind, aufzuführen. Also ich weiß noch, bei Radnitsky Nisch, wie wir gespielt haben, gegen Roter Stern Belgrad, wie es da zur Sache geht, aber du wirst das nicht in den Griff kriegen. Die, was im Griff kriegen, so ist der Gerald richtig gesagt, sind die Engländer. Die Engländer waren, glaube ich, vor 30, 40 Jahren einer der gefürchtigsten Hooligans und. Und die haben aber dort in die Stadien rigoros zugemacht. Also du kannst ihn, ich habe es ja schon einmal hier erzählt, wie wir mit 1860 gegen Leeds United gespielt haben im Europacup, und hier haben mich als Co-Trainer zu einem Zuschauer Tumult war, aufgeschimpft, und auf einmal ist schon der Bobby neben mir gestanden und hätte mitgesöhnt, also Verband von der Bank, und die haben das aber Gott sei Dank noch begelt, und die haben das wirklich dort super in den Griff gekriegt. Also ich kann mich ja auf die Europacup-Spiele noch erinnern mit Rapid, wie wir gespielt haben gegen Aston Villa, dass da wirklich Ruhe war. Es war eine gute Stimmung im Stadion, aber es war nicht mehr diese Straßenkämpfe oder sonst irgendwas. Das hat England, muss ich sagen, wirklich tadellos in den Griff gekriegt.
Ja, man darf da jetzt auch nicht Fans über einen Kamm scheren. Ein Großteil der Fußballfans sind natürlich positiv und unterstützen die Vereine. Aber es gibt natürlich immer wieder Bewegungen, die da in eine falsche Richtung ausschlagen. Und das Beispiel England wird halt auch immer wieder gebracht. Das ist ja auch immer ganz spannend, dass in England auch keine Netze hinter den Toren sind. Die Fans gefühlt 2,5 Meter neben der Outlinie sitzen. Und da gibt's keinen, der aufs Spielfeld rennt oder irgendwas reinwirft oder sonstige Thematiken. Aber vielleicht um die Brücke zu schlagen, Michi, Fans, kommen wir zur österreichischen Fußball-Bundesliga. Wir sind ja auch hier, weil wir über die Qualifikationsgruppe unter anderem sprechen wollen, über das Duell um den Klassenerhalt, der sagt, er ausschaut, als wäre es Blau-Weiß Linz gegen den WRC. Sind vielleicht die Fans von Blau-Weiß Linz ein großer Trumpf in diesen kommenden Heimspielen, die sie noch haben? Denn wenn wir uns erinnern, wie die Stimmung gegen die WSG war, das war ja unfassbar gut.
Ja, also so bescheint ist das wirklich ein Thema, vor allem zu Hause für Blau-Weiß, dass da, das wird der Gerald dann eher am besten sagen können, was da entstehen kann, auch in der vergangenen Saison auch entstanden ist, in diesen entscheidenden Spielen rund um die Meistergruppe, was das da freigesetzt hat und generell dieses Stadion mit dieser doch auch dann engen Atmosphäre, es ist gut gefüllt, also die perfekte Größe eigentlich dafür, da kann wirklich was entstehen und was doch auch ein Unterschied auch war jetzt zuletzt, dass die Mannschaft ja doch von einer gewissen Aggressivität ja ganz anders aufgetreten ist als wie zu Hause. Das würde mich dann eh interessieren, okay, ist es Matchplan oder ergibt sich das einfach durch das Stadion? Aber das war halt auch einfach auffällig, dass da einfach eine ganz andere Energie auch von der Mannschaft spürbar war. Ja. Ich kann mich noch erinnern, auch in der Redaktion, ihr habt es mir noch belächelt, als ich im August gesagt habe, das kommt wirklich eng werden für Blau-Weiß-Linz, weil da einfach es war immer Unruhe seit dem Abgang vom Gerald natürlich da, dann hat die Trainersuche länger gedauert, dann gab es eine Kaderqualitätsdiskussion und dann gab es die Diskussion um Sean Weismann und es war de facto bis in den Herbst hinein Unruhe plus der sportlichen Situation. Da war sehr viel im Argen, sage ich mal, ja, einfach die Dinge nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat. Transfers war natürlich so ein Thema, ja. Kann mich noch erinnern, als der Gerald gegangen ist oder auch die Ausgabe war, wir brauchen mehr Speed, mehr Geschwindigkeit. Ich glaube, ich habe bis jetzt auch in der Wintertransferzeit keinen Spieler bekommen, der auf diesen offensiven Positionen mehr Speed hat. Ja. Ich habe selbiges eigentlich nicht gesehen jetzt im Winter, als man reingegangen ist mit, wir brauchen einen Innenverteidiger, der Speed hat, wo dann am letzten Transfertag aus der zweiten Liga wer verpflichtet wird, der jetzt auch nicht spielt. Dafür wird der Sechser verpflichtet, um viel Geld, der jetzt auch nicht spielt, der nicht einmal im Kader ist. Also es war dann schon schwierig, ja? Und muss aber dann schon sagen, das Gefühl habe, dass der Trainer da auch in die Richtung, sage ich mal, sehr gut moderiert das ganze Thema, auch Unruhe wegmoderiert hat rund um den Abstiegskampf, weil es ja doch die Punkteteilung macht es möglich, dass man wieder dran ist. Ja. Und jetzt hat er das Richtige gefunden, dass er mit Weismann, mit Ronny Waldo spielt, dass auch wieder diese Aggressivität reinkommt, die man geglaubt hat, schon beim ersten Cup-Match gegen LASK, das ist wieder diese Blau-Weiß-Mannschaft, die man gewohnt war zu sehen aus der vergangenen Saison, was man dann lange nicht gesehen hat, wieder unter ihm auch. Und jetzt zur richtigen Zeit wirkt es, als ob das wieder matcht, als ob das wieder passt und vor allem eben zu Hause. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass Blau-Weiß aktuell nicht die schlechtesten Karten hat im Abschiedskampf, ja. Weil da einfach das Gefüge wieder herrscht. Ja.
Sie sehen Michael Ganhöer voll drinnen, gleich mit einer Kaderanalyse. Soweit wären wir noch gar nicht gewesen. Die Systematik mit dem Doppelsturm werden wir dann auch noch ansprechen. Also alles schon ein wenig angeteased, was heute noch auf meinem Zettel hier steht. Aber wir wollen zuerst noch vielleicht kurz über diese Fan-Thematik sprechen, über dieses enge Hoffmann-Personalstadion und die gute Stimmung, die in diesem Stadion herrscht. Merkt man das als Trainer dann auch, wenn die Mannschaft kommt? Heute ist die Truppe imstande, mehr Energie freizusetzen, weil einfach dieser Schub von der Tribüne kommt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die Blau-Weiß-Fans dann echt außergewöhnlich. Blau-Weiß ist jetzt das dritte Jahr in der Bundesliga und es hat noch nie einen Pfiff gegeben in dem Stadion. Also Und die Leistungen waren auch, als ich Trainer war, nicht immer so prickelnd. Und wir haben auch Phasen gehabt, wo wir lange kein Spiel gewonnen haben. Also ich denke, das macht schon aus in Linz, dass extrem positive Energie von den Rängen kommt. Das liegt natürlich immer an der Mannschaft, den Funken überspringen zu lassen mit der Spielweise, mit dem Auftritt, mit Körpersprache. Das war mir immer wichtig, dass man, das ist schon unsere Aufgabe, dass von uns die Energie ausgeht. Und wie der Michael gesagt hat, das habe ich jetzt auch das Gefühl, dass die Mannschaft es wieder schafft, mit mehr Überzeugung auftritt, mit mehr Aggressivität, und das braucht es einfach auch, vor allem jetzt im Abstiegskampf. Und die Fans können sicher Pluspunkt sein jetzt im Abstiegskampf.
Ist es vielleicht bei Blau-Weiß Linz auch so, weil es ja im Stadion dann noch das legendäre Lokal gibt, die Tante Käthe, und man sich schon auch als Blau-Weiß Linz Spieler oder Staff-Mitarbeiter sehr fannah gibt, also nicht bis in die Morgenstunden dort feiert oder abhängt, aber es sind schon immer wieder Vertreter des Vereins eben in diesem Vereinslokal, und dann wird eben nach dem Spiel auch noch das eine oder andere diskutiert.
Ja, sicher unüblich wahrscheinlich in der Bundesliga. Ich denke, man hat überhaupt geschafft, dass man sehr junge Fans auch wieder in den Verein bringt, was mich freut, wenn man auf die Fantribüne schaut. Es ist auch wirklich jeder mit einem blauen Trikot da oben, und man identifiziert sich mit dem Verein, und man hat einfach ja geschafft, dass man eine richtige Fanbase aufbaut. Die alten Blau-Weißen sind wieder da, die sind stolz, dass sie wieder im Stadion sein dürfen, und deswegen sind die, von denen das Ganze ausgeht. Aber man hat viele Junge dazugewonnen und vor allem auch viele Familien dazugewonnen. Also man muss auch da sagen, es gibt, Blau-Weiß war früher auch bekannt, für Gewaltszenen, aber das hat man in den Griff bekommen. Also es ist wirklich vorbildhaft, wie sie dort die Fans benehmen, und das hat aber nicht nur mit den Fans zu tun, sondern auch mit dem Verein. Ich glaube, dass das ein gutes Zusammenspiel ist. Man hat sich sehr bemüht darum, man ist viel in Austausch gegangen, und denkt, das ist ein ganz gutes Match. Ja.
Also der Fansupport, Peter, sicherlich ein Pluspunkt für Blau-Weiß Linz im Kampf gegen den Abstieg. Ist das eben vielleicht auch ein großer Minuspunkt beim WRC? Du kennst eine ähnliche Situation aus deiner Zeit bei Austria Klagenfurt, wo es dann am Ende in der Qualifikationsgruppe nicht so gelaufen ist, wenn dann im Stadion einfach fast niemand mehr ist, unter Anführungszeichen, und der Support dann auch nicht da ist. Ich meine, jetzt war beim WRC gegen Blau-Weiß Linz, war das Stadion eigentlich ganz gut gefüllt. Das war eine schöne Aktion mit vielen Schulkindern und so weiter. Aber prinzipiell, wenn dieser Support auch nicht da ist von den Rängen, tut sich da die Mannschaft schon schwer? Zieht das ein bisschen runter?
Na, runter nicht, aber wenn man die beiden Stadien jetzt vergleicht, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Bei Blau-Weiß kannst du den Spieler die Hand geben, wenn er über die Outline rennt, und in Wolfsburg ist halt leider das Problem, du hast diese Laufbahn, du hast dieses alte Stadion noch, wo ich noch eigentlich als Spieler gespielt habe, wie es den Wolfsberg AC noch gegeben hat. Da haben wir noch mit Tirol damals Cup noch gespielt. Seitdem hat sich dort nicht sehr viel verändert. Also vom Spielfeld und von der Laufbahn her nicht. Das ist schon irgendwo ein Nachteil von den Ganzen. Und natürlich jetzt morgen wird natürlich in Linz natürlich Stadion, kann man davon ausgehen, dass das voll sein wird, weil ja Blau-Weiß Linz ja auch die alten Föstler noch hat, die alten Föst-Linz-Fans, die haben sie jetzt da zusammengetroffen, und da ist eine riesen Unterstützung. Man sieht sie auf der Fantribüne, wie die immer voll ist, und das Stadion wirkt halt auch für einen Spieler immer relativ klar, eng, obwohl das eh die Maße immer die Maße gleich sind, aber ich finde ja da anders, und aber die Atmosphäre ist halt auch ganz anders. Man kann jetzt wieder sagen, ja, aber du spielst ja jedes Jahr dort zwei, drei Mal oder was, aber nein, es ist nicht jedes Mal, wenn du in so ein Stadion kommst, ist das einfach ein anderes, eine andere Atmosphäre, ein anderes Denken auch von den Spielern her, weil einfach die Fannähe so groß ist, und ja, da wird sie im Moment natürlich dementsprechend unter Druck, weil man natürlich nie in dieser Saison mit dieser Situation gerechnet hat. Gar keine Frage, auch ich nicht, auch wie mich damals der Herr Riegel angerufen hat, nie damit gerechnet habe, dass jemals diese Situation passieren kann. Das, was halt dann alles nachher jetzt passiert ist, gut, da bin ich nicht mehr zuständig. Und es ist einfach Ich glaube, die Unruhe hat man sich selber eingebracht. So ehrlich muss der WRC auch sein, muss der Herr Riegel auch sein, dass er diese ganzen Umstände, was jetzt sind beim WRC, dass er da mit sein Teil dazu beigetragen hat, dass so Unruhe in dieses Ganze reinkommen ist. Vom Kader her, von der Mannschaft her, kann man nicht sagen, hoppala, man kann nicht einmal da unten reinkommen, weil man darf auch nicht vergessen, der WRC war voriges Jahr zwar Cupsieger, aber die Jahre davor jedes Mal auch im unteren Playoff. Und ich glaube auch, dass da ein Großteil die Medien dazu beigetragen haben, nach dem erfolgreichen Jahr voriges Jahr mit dem Cupsieg, dass sie den WRC immer wieder gehypt haben. Aha, der kehrt da auf.
Naja, dann hat der WRC aber schon mit den sportlichen Leistungen auch dazu beigetragen.
Ja, das sage ich auch, mit dieser sportlichen Leistung, mit diesem Jahr. Ja. Ja, und ich war immer derjenige, der was aber auch gebremst hat, weil ich gesagt habe, hoppala, es ist ja, ihr dürft nicht vergessen, was jetzt da kurz vorher auch noch war. Und nicht jetzt da glauben, gleich hoppala, man ist jetzt wieder da oben mit dabei. Und
der Präsident da selber mit aussagen, das ist der teuerste Kader. Also da war ja wahrscheinlich auch intern auch eine hohe Erwartungshaltung, nehme ich an.
Nehme ich an, gar keine Frage. Nicht? Und da vor allem haben dann wahrscheinlich auch, oder nicht wahrscheinlich, dass der eine oder andere Spieler, der was eben zu diesen Top-Spielern gehört, nicht die Leistung gebracht hat, die was man sich natürlich von solchen Leuten erwartet.
Jetzt bleiben wir noch vielleicht kurz bei diesen energetischen Themen, bevor wir dann wirklich ins Fußballerische reingehen. Cupsieg angesprochen, da hat das Dach gebrannt, jetzt ist aktuell gerade Feuer unterm Dach, muss man ganz ehrlich sagen. Sportlich, wie ist so eine Situation für einen Trainer, für eine Mannschaft, für einen Verein? Blau-Weiß hat von Anfang an in der Saison gewusst, es geht um den Klassenerhalt. Und die anderen haben spekuliert, dass wir raufgehen, Top 6 vielleicht, ganz oben angreifen. Der Saisonstart mit Didi Kübauer war ja auch dementsprechend. Und dann so runter zu rasseln und jetzt am kommenden Spieltag, nämlich morgen am Dienstag, die Möglichkeit zu haben, dass man 4 Runden Verschluss am Tabellenende steht, ist das einfach dann auch noch diese komplett unterschiedliche Ausgangssituation, die einfach dann für eine Mannschaft schwierig zu verarbeiten ist, weil der Schalter beim WRC vielleicht beim einen oder anderen noch immer nicht umgeschlagen hat und bei Blau-Weiß Linz das wahrscheinlich nach den ersten paar Runden einmal Klick gemacht hat.
Da weißt du ja immer wieder, damit konfrontierst, Mr. Hoppala, wir sind der Cupsieger, wir sind eigentlich da, kehren eigentlich da oben hin.
Subic hat einen großen Transfer vielleicht in der MLS, hätte einen großen Transfer in der MLS gehabt. Ja, aber Kreuzer gern 21 Teamstürmer vorne drinnen, Baumgartner, ein erfahrener Spieler, Schöpf, der im Nationalteam-Kader ist. Solche Spieler dann dort, einfach vielleicht schwierig, das dann umzumünzen, dass es jetzt ums Überleben
geht. Die hat diese Mannschaft einfach geformt gehabt, das hat auch funktioniert. Es war auch, man darf ja nicht vergessen, es ist ja auch bei den Spielern was passiert, wenn der Trainer von heute auf morgen über die Nacht geht. Dass dann natürlich eine andere Stimmung in die Mannschaft reinkommt, ein anderer Trainer mit einer anderen Ansprache. Und ich kann es nur immer wiederholen, ich habe versucht am Anfang das so zu lassen, wie es in der Vergangenheit war. Aber es ist nicht gelungen, das muss ich auch dann mich angreifen, mir ist es dann nicht gelungen, so in der dritten, vierten Woche das, was mir in den letzten Jahren stark gemacht hat, dass ich das reinbringe in die Mannschaft. Und vielleicht haben sie auch die Spieler auch zu sicher gefühlt mit dem Ganzen drumherum und das war eigentlich sehr, sehr schwierig. Man muss aber jetzt da wieder dazu sagen, warum ist dem nächsten Trainer auf einmal nicht gelungen?
Ich wollte gerade sagen, die Kübauer-Geschichte ist ein halbes Jahr her, also 6 Monate Liebeskummer ist dann auch irgendwann vorbei.
Und vor allem, weil man durch die ganzen Umstände, jetzt haben wir einen vierten Trainer und ich schätze in Thomas sehr, sehr, weil der 11 Jahre lang war bei der WSG, dort nicht mehr super alt gemacht hat und merkt auch, ich habe jetzt vorige Woche das Interview da gelesen, wo er gesagt hat, vielleicht muss er jetzt da umdenken, auch was Spieler betrifft.
Unpopuläre Entscheidungen treffen,
weil er merkt, hoppala, das funktioniert nicht.
Wie hast du hast am Samstag, Michi, die Sendung moderiert, wo eben auch dieses Spiel war. Wie hast du auch diese zwei unterschiedlichen Teams wahrgenommen im direkten Duell?
So wie ich vorher quasi blau-weiß bemerkt habe, habe ich schon gesagt, und genau das Gegenteil war eigentlich beim WRC der Fall, vom Gefühl her. Ich glaube trotzdem auch, beim WRC war ein Riesenknacks, dass man sich nicht qualifiziert hat international. Ich glaube schon, dass das auch Spieler, das war vor allem im Sommer, ja, das war sehr knapp, dass das an meinem Kopf richtig was bewirkt hat. Glaube auch beim Trainer, weil der dann, glaube ich, dann auch noch ein Grund war, das Angebot vom LASK auch wirklich anzunehmen dann. Aber das waren die großen Unterschiede, ja. Und jetzt auch bezüglich Blau-Weiß und WRC einfach. Ja? Da hast du gemerkt, da ist ein Team am Platz, da ist eine Aggressivität, und bei anderen fühlt sich's für mich nicht wirklich an wie ein Team, und eine Passivität / Angst. Angst vor Fehlern, Angst vorm Verlieren. Die geht da gerade um. Ja. Plus ein Trainer, der dann die Erfahrung hat, logisch, ja, im Aufstiegskampf, aber genau auch schon, ja, bei seinem zweiten Match sich nachher hinstellt oder hinstellen muss und sagt, ich werde jetzt unpopuläre Entscheidungen treffen, ist das allerhöchste Eisenbahn. Und 2 Tage später ist jetzt Tag X und ein ganz wichtiges Spiel.
Ja, auf der anderen Seite muss man aber... Du hast das richtig jetzt gesagt. Man hat so von außen her das Gefühl, also ich putze mich sicher nicht an, weil ich bin auch dafür zuständig gewesen in diese 5 Wochen, wobei ich nur immer sage, wenn ich jetzt so nachdenke und das so in Ruhe analysiere, frage ich mich, im Endeffekt ist nicht viel passiert. Ja, gegenüber was dann danach passiert ist. Da ist ja bei mir weniger passiert, weil wir wenigstens in Graz gewonnen, im Pokal weitergekommen, gegen die WSG daheim unentschieden, gut, dann kannst du halt einmal gegen Hartberg verlieren. Auch unter Didi hat man gegen Altach zum Beispiel gleich das erste Spiel in der Runde verloren gehabt. Also darum putze ich mich da jetzt sicher nicht ab, aber man hat jetzt von außen her so das Gefühl, so wie du das richtig sagst, das ist keine Mannschaft, das funktioniert, das, was sich bei Blau-Weiß jetzt gut weiterentwickelt hat, einer für den anderen, sieht man dort im Moment nicht. Und man hört es auch, wenn man die Medien da auch liest und alles, dass dort momentan, glaube ich, in der Mannschaft natürlich nicht alles Freund ist. Auch wenn der Thomas sagt, sie trainieren gut, das haben sie bei mir auch gemacht. Ich habe beim Training nie das Gefühl gehabt, hoppala, das funktioniert nicht. Nur Training ist Training und Spiel ist Spiel. Und da kommen dann die so. Und du siehst ja auch jetzt im Moment, dass das nicht alles harmoniert und dass der eine oder andere Spieler unzufrieden ist, wenn er ausgewechselt wird. Und da sieht man einfach, hoppala, es ist eine große Spannung momentan drinnen.
Siehst du da eine Parallele zu deiner letzten Saison bei Austria Klagenfurt, wo auch die Top 6 knapp nicht erreicht wurden und dann ist es in der Qualifikationsgruppe leistungstechnisch immer schwieriger geworden. Du durftest es dann am Ende nicht fertig machen, diese Geschichte. Aber
sonst waren wir heute noch in der ersten Liga.
Anderes Thema, aber waren da vielleicht ähnliche Strömungen zu spüren für dich?
Nein, bei uns waren andere Probleme. Es waren Gehälter, das, was eh schon jeder weiß, bei uns war das.
Aber die Mannschaft war ja immer.
Die Mannschaft hat funktioniert und nur dann kommt halt dann dazu, wenn du halt dann nicht gewinnst, dann kommt dieser große Faktor, hoppala, wie ich ja schon einmal erzählt habe, der eine oder andere hat sich Geld ausbringen müssen, dass er die Miete zahlen kann und die Spieler haben auf die Gehälter gewartet und das ist natürlich dann gewinnst du nicht, ja. Dann kommt das alles zum Trage und dann hast du einfach das, was das Trainer, ich war ja dann nicht mehr fürs Training zuständig, sondern schauen, dass die Stimmung, und die Stimmung war, so wie es der Thomas auch jetzt sagt, die Stimmung ist gut, die war bei uns auch gut, weil es wirklich eine Mannschaft war, aber du hast dann schon ab und zu noch ein Spiel gemerkt, hoppala, es ist doch nicht diese große Stimmung oder diese gute Stimmung, um das andere zum kaschieren, nicht?
Aber am Ende. Entschuldige, ich wollte nur sagen, der Gerald wird es auch wissen, weil er ja auch noch gute Kontakte hin hat. Aber selbst in diesem Negativlauf, als man jetzt wirklich sehr, ich meine immer noch letzter, ja, man hat schon immer gehört, das Team, das funktioniert, trotz dieser Negativspirale und trotz den Ergebnissen, die nicht da sind. Das war doch immer was Blau-Weiß, sage ich mal, das hat immer funktioniert. Da lag es, wie eigentlich sage ich, eher an anderen Themen und anderen Dingen, aber ich glaube nicht an der Mannschaft selbst.
Nein, zu Beginn der Saison hat man bei Blau-Weiß auch nicht genau gewusst, nur nach dem Top-6-Platz, was soll man das Ziel ausgeben. Kommt ein neuer Trainer, der kann sich nicht hinstellen und sagen, mein Ziel ist nicht Top-6, weil dann werden die sagen, der traut sich nichts zu. Ne? Wenn er sagt, Top 6 ist das Ziel, dann wird es ein bisschen vermessen als Blau-Weiß. War auch schwierig, finde ich, auch für einen Trainer. Dann wollte man irgendwie alles beibehalten, das ist auch nicht möglich. Ja. Und dann hat man einen Top-Tormann verloren, das hat dann nicht so funktioniert. Das sind oft Kleinigkeiten, die dann halt das Ganze in eine andere Richtung geben. Und jetzt hat man es Gott sei Dank wieder geschafft, eben da wieder reinzufinden und vertraut den Spielern auch wieder. Das ist zu Beginn, sind ja auch ein paar Spieler dann in Frage gestellt worden, wie Ronny Waldo zum Beispiel, ja, der Schützenkönig wird und dann lange nicht gespielt hat, ja, was von außen betrachtet unverständlich war. Jetzt zahlt es aber wieder zurück, ja, dass er einfach gefährlich ist und für mich ist er das Gesicht von Blaues Linz in den letzten Jahren, ja, das muss man einfach ganz klar sagen. Und jetzt hoffe ich halt für den Verein, dass das noch rüberbringen. Ich glaube, beim WRC ist es einfach auch so, dass es so viele rundherum Baustellen gibt, die ganze Saison schon, dass jetzt da, wo der Fokus auf das Spiel, auf die 90 Minuten liegen sollte, einfach auch schwierig ist. Ja? Also ich denke, viele Spieler sind da drinnen, die einfach immer nur glauben, ja, es geht spielerisch, das Ganze. Nur in der Quali-Runden, da kämpft jeder ums Überleben und egal gegen wen du spielst. Und ich glaube, es ist ja halt nicht nur WRC und Blau-Weiß, es ist die WSG Tirol dabei, es ist der GAK noch dabei. Es sind jetzt nur 5 Runden zu spielen und selbst der GAK mit 6 Punkten Vorsprung, die spielen jetzt in Ried, dann spielen sie aus gegen WRC. Also auch da denke ich, da muss auch noch, müssen ein paar Punkte eingefahren werden. Also man braucht nicht erwarten, dass man jetzt irgendwo hinfährt und es wird um eine Spur leichter. Und der WRC ist trotzdem gefühlt der Top-Favorit und wenn wir als kleiner Verein gegen ein WRC-Spiel, gegen Zukic, gegen Aftecei und gegen Baumgartner und gegen Wimmer, dann würde ich dann schon sagen, dass man als Mannschaft so eine Mannschaft schlagen kann und das macht sicher nicht leichter die Situation. Ja.
Ja, bevor wir auf das Phänomen Ronny Waldo zu sprechen kommen, weil der ist ja wirklich ein absolutes Phänomen, die Geschichte sucht ja seinesgleichen, die er im Fußball hatte. Der WRC hat trotzdem noch diese 2 Punkte Vorsprung. Und wenn die jetzt, wie auch immer, dieses Spiel bei Blau-Weiß Linz gewinnen, kann er auch mal durch eine gute Leistung sein oder vielleicht durch ein glückliches Tor, irgendeine Entscheidung, die auf die Seite des WRC fällt, ist ja alles möglich. 5 Punkte Vorsprung, dann so kurz vor Schluss. Ist dann der WRC durch oder selbst wenn die gewinnen, sollten, sagen sie trotzdem, das sehe ich ähnlich wie beim GRK, da muss dann danach auch noch was kommen. Also das ist dann nicht erledigt. Mit diesem Finale.
Wird am Blau-Weiß liegen. Ich denke, wenn sie weiterkämpfen, wenn sie weiter an sich glauben, dann ist es nicht vorbei. Weil du kannst in 4 Spielen noch sehr viel aufholen. Und der Fußball zeigt es ja jedes Jahr wieder, dass es einfach am Ende dann immer nur kuriose Spiele gibt, wo dann die Nerven dazukommen. Man darf auch nicht vergessen, es kann der eine oder andere Spieler sich auch noch verletzen, der vielleicht entscheidend für eine Mannschaft ist. Also ich denke, es wird ein Kampf bis zum Ende bleiben. Und wir reden ja dann in der oberen Gruppe ja jedes Wochenende vor einem neuen Meister. Ja. Einmal ist Salzburg, ja, wie sie in Linz gewonnen haben. Da war Salzburg.
Jetzt ist Salzburg wieder da.
Also ist ja das belebt ja den Fußball, Gott sei Dank ist so. Und ähnlich ist es unten mit Absteiger. Also ich denke, wenn der WRC gewinnt, sind sie noch lange nicht durch. Aber natürlich ist es ein wichtiger Schritt, das ist klar, für die nächsten Spiele.
Ja, Gerald, weil Sie Ronny Waldo erwähnt haben, nochmal kurz zusammengefasst. Der hat bei Kapfenberg schon etliche Jahre her die zweite Liga im Alleingang zerlegt. Dann ist er zur Austria gekommen, hat dort kein einziges Spiel gespielt, weil unglaubliche Adduktoren- und Schambeinprobleme. Er war kurz vorm Karriereende, war schon wieder am Weg zurück nach Brasilien, um dort bei seiner Familie irgendwo einen Job zu suchen. Dann waren auf einmal die Schmerzen weg und dann ist es stetig bergauf gegangen, Torschützenkönig geworden. Das hochemotionale Interview haben wir auch, glaube ich, alle noch im Kopf am Ende der vergangenen Saison. Wie wichtig ist so ein Spieler, vor allem gerade er mit seiner Art, mit seiner positiven Art auch, zumindest wirkt so nach außen für die Kabine, für die Truppe und natürlich mit seiner sportlichen Qualität, dass er wahrscheinlich der beste Kopfballspieler der Liga ist und eine Abschlussqualität hat, die wahrscheinlich auch seinesgleichen sucht, steht außer Frage.
Ja, Ronny Waldo ist für mich einfach ein Top-Mensch, weil er nimmt sie absolut nicht wichtig, er nimmt auch die Reservistenrolle sehr professionell an. Nützt dann die Minuten, die er bekommt, wie der Mannschaft helfen. Extremer Familienmensch, lebt sehr, sehr gesund, trinkt keinen Alkohol, schont seinen Körper in den Pausen, was der Körper braucht. Und bei ihm ist wirklich so, was er selbst sagt, er hat längere Zeit nicht spielen können aufgrund seiner Verletzung und die Jahre kann er vielleicht hinten raus noch performen. Ich glaube, bei ihm geht es wirklich nicht ums Alter, weil er hat auch von den Laufwerten her, also Er hat unglaubliche Sprintmeter, er läuft viel, er ist in der eigenen Hälfte zu finden. Er ist top motiviert, also er ist sicher jetzt nicht der Spieler, der vielleicht jedes Wochenende 90 Minuten gehen kann. Aber für 70, 60, 70 reicht's immer und er hat einfach so eine Mentalität. Deswegen ist er enorm wichtig für diese Mannschaft. Und ich glaube, jeder Verteidiger, auch die großen Verteidiger, die scheuen es, gegen Ronny Walter zu spielen, weil er einfach so einen guten Schwerpunkt hat. Er fällt eigentlich nie um. Er ist der kopfverstärkste Spieler für mich in Österreich und gibt einfach allein durch seine Präsenz der Mannschaft einfach ein gutes Gefühl. Und deswegen wird er für mich der Schlüsselspieler sein, auch jetzt in der Rückrunde, dass er fit bleibt, das ist wichtig, und dass er eben auch dann die Tore schießt. Er hat blau-weiß in die Bundesliga geschossen und wird jetzt auch halten in der Liga. Ja.
Schmerzresistent, oder? Das ist auch das Thema, dass der ja...
Ja, weil er einfach auch so gern Fußball spielt. Ne? Der also geht der raus, hat so einen Knöchel und sagt dann nach dem Spiel schon, Trainer, macht dir keine Sorgen, ich werde nächste Woche wieder spielen, ja, weil der einfach auch um jeden Preis spielen will, weil der so einen Spaß am Fußball hat. Ne? Der ist einfach, der lacht immer, der ist einfach gut drauf, absoluter Familienmensch, und der mit Kindern, mit seinen Kindern vor allem... Brasilianer sind einfach andere Menschen, die sind einfach gern in der Gesellschaft, die treffen sie gemeinsam, auch mit Anderson und mit dem Suarez, die auch da sind in Linz. Es war auch für ihn wichtig, dass andere da sind. Immer Haufen Kinder rund um ihn, er lebt einfach gern, ja. Und das, ist auch ein Vorbild für einen selber, weil er einfach in der Früh aufsteht und das positiv sieht, ja, und nicht immer jammert, so wie die meisten Österreicher, sondern er bringt wirklich Lebensfreude rein in die Kabine, und das ist, glaube ich, was ihm so ausmacht, ja.
Ja, anders. Ich hätte ihn gern damals 2015 zum FAC geholt, also, wir waren dran, er hat sich aber dann, weil da war die Verletzung bei der Austria, da war er sehr unglücklich, und wir haben gesagt, also ich mit Peter Eigl, der war damals der Chef war, dass man zum FAC holen. Er hat sich aber damals für Austria Lustenau färben, natürlich gut, weil dort hat er dann
war vielleicht auch
Schützenkönig geworden. Und
Thiago ein Grund, ne, bei Austria Lustenau, Lustenau Legende, Brasilianer. Das Umfeld hat er ihm wahrscheinlich schmackhaft gemacht.
Ne, das Fall. Wird sicher auch ein großer Grund gewesen sein, dass er vielleicht wegkommt aus der großen Stadt, dass er eben dorthin kommt, wo er auch dementsprechend Leute um sich hat. War der richtige Weg halt dann für ihn, nicht?
Ja, weg aus der großen Stadt und jetzt in Linz, ne?
Ne, ist eine große Stadt, ja. Bitte, oder? Ronny Waldo-Geschichte, die, glaube ich, ihn am besten beschreibt, ist, der Verein finde ich auch gut, hat das Gespräch mit ihm gesucht, bevor Weismann verpflichtet wurde. Ronny, ja, wir holen einen Stürmer, weil damals eben letzter, und Ronny sagt, ja, passt. Und dann quasi die Nachfrage, Ronny, du weißt schon, das ist ein Neuner, gell? Deine Position. Ja, klar, sicher. Brauchen wir. Ja, also ich glaube, das beschreibt ihn eigentlich auch ganz gut fürs Team. Ja. Und das ist halt auch so ein Thema, der war letztes Jahr noch Torschützenkönig. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ich habe im Sommer dann auch gehört, das geht sich nicht mehr aus bei ihm. Da ist es auch schon gegangen drum, wo ich dann höre, ja, da war die besten körperlichen Werte. Das passt mir nicht zusammen. Ja. Wo ich mich dann frage, okay, 3-4-3, auf dem ist man halt immer geblieben. Jetzt habe ich Weismann, Ronny Waldo, im Endeffekt spiele ich jetzt erst seit 2 Wochen von Beginn an mit beiden. Wo jetzt der Trainer ja gesagt hat, okay, er versteht, dass das ein Thema ist, auch bei den Fans, ja, er begründet es mit, das braucht Zeit, Abläufe, eben das System. Jetzt eben frage an den Trainer, wie lange braucht denn das wirklich? Weil im Endeffekt
die Spieler
ist der
so eine Qualität
da, der vorne. Neue Trainer ist da seit Winter.
Ich habe so eine Situation selber, Spieler einmal gehabt, bei 1860 damals, wo ich auch schon der Ältere war, und dann hat der Werner Lorenz gesagt, was wir brauchen, weil es geht sich für die erste Liga nicht ganz aus mehr bei dir, also wir müssen da noch hin, Werner hat dann den Olaf Boden geholt, zum Bernd Winkel und zu mir dazu, ja, das ist einfach dann, wie es die in der Mannschaft verhalten ist, die zwei vorne, es geht halt bei die zwei, bei Weismann und bei ihm, wie arbeiten sie gegen den Ball? Mit dem Ball ist ja immer alles in Ordnung. Es hält, wie arbeiten Sie als Mannschaft gegen den Ball? Wie verhalten Sie sich gegen einen, jetzt im Spiel haben Sie es gegen den WRC ganz ordentlich gemacht, obwohl das die Räume doch eigentlich ein bisschen größer geworden sind bei Linz, was man nicht so gewohnt war in den letzten Spielen. Aber es hat trotzdem funktioniert, und das wird man sehen in den nächsten Spielen, oder gleich morgen einmal, wie das funktionieren wird. Aber für mich ist Ronny Waldo ein Spieler, mir der immer taugt. Wenn man bedenkt, dass er der nur 1,77 Meter ist, wenn er mit 1,77 Meter ist, ja. Aber ist der sprungkräftigste, stimmt, so wie es der Gerald richtig sagt. Also du kannst dem, auch wenn der jetzt gegen einen Kalajdzic spündet, würde ich sagen, der mit seinen 2,04 Meter, bin ich mir sicher, dass er nicht alle Luftkämpfe verliert gegen ihn, weil er einfach so ein absolut super Timing hat, das Timing auch, und eine enorme Sprungkraft hat. Und mir taugt dieser Spieler und wünsche ihm weiterhin alles Gute, weil er ist ja doch, wie gesagt, 37 und da sagt man immer schon, warte, das kennt nicht, aber das geht noch immer. Und für Blau-Weiß Linz ist er noch immer ein sehr, sehr wichtiger Spieler.
Ja, Ronny Waldo, ein großer Fan des Kopfballpendels. Gibt ja auch die Geschichte, dass er in seiner Jugend in Brasilien sehr viel mit dem Kopfballpendel bei sich zu Hause trainiert hat, weil einfach platzmäßig dort, wo er aufgewachsen ist, das sagen wir so, etwas schwierig. Also das Kopfballpendel hat dann doch noch seinen Sinn. Eine Szene, die mir aufgefallen ist am Samstag, die ich unglaublich interessant gefunden habe, die vielleicht gar nicht so im Blickpunkt war, die Auswechslung. Eigentlich hätte am Schluss schon Weismann gehen sollen. Ronny Waldo sieht das, sagt nein, schon du bleibst, ich gehe. Geht runter, zeigt auch wieder, wie er an die Mannschaft denkt, wie mannschaftsdienlich er denkt. Ich kann mir nicht vorstellen, also von 100 Bundesligaspielern hätten wahrscheinlich 100 gesagt, na, die 10 Minuten spiele ich jetzt auch noch weiter. Oder gibt's jemanden, wenn eine andere Nummer aufscheint, sagt, nein, der bleibt, ich gehe lieber?
Ich. Die mehr selber mal
einmal
lassen. Ja, aber weil ich gemerkt habe, Papala ist reich körperlich nicht mehr. Es war damals bei Swarovski Tirol. Und da habe ich gesagt, aus, es geht nicht mehr und aus. Und
also ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Ich habe das in der österreichischen Bundesliga noch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand anderer gesagt hat, der Spieler bleibt, ich gehe jetzt runter. Und Peter, ich trete jetzt hoffentlich nicht so nahe, wie du noch gespielt hast, das ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre aus.
Meinst vom Tempo her, dass nicht so hoch war, ne?
Ja, beim Battle Tennis vielleicht.
Ja.
Noch. Aber Gerald zeigt das einfach auch, welches Standing der hat in der Mannschaft und wie er sich selber sieht. In der Mannschaft, nämlich nicht als das Wichtigste. Was für einen Neuner ja eigentlich untypisch ist, ne?
Nein, ich denke, er sagt es ja immer wieder, dass er sich selbst nicht wichtig nimmt. Und aber die ganzen Interviews, die er gibt, es geht immer um die Mannschaft, um den Erfolg der Mannschaft. Im Endeffekt ist auch egal, wer die Tore schießt. Und ihm ist wirklich egal, aber er freut sich natürlich dann auch, wenn er Tore schießt, weil es die Mannschaft wichtig ist und natürlich ein Stürmer schießt immer gerne Tore, ist klar. Und ja, es war auch im Training so, also bei Abschlussübungen, er zeigt da den Jungen vor, wie es geht, weil er nimmt jeden Abschluss ernst, er will Tore schießen und bei den Jungen hat man oft so das Gefühl, ja, sie, wenn sie daneben schießen, dann ist es halt so. Er akzeptiert das auch nicht und deswegen ist er auf dem Level immer noch, ja, weil wenn du mit 37 auf dem Niveau auch körperlich noch spielen kannst, dann hast du einfach auch immer auf dich geschaut. Das ist kein Zufall. Das ist einfach eine harte Arbeit und deswegen freue ich mich auch für ihn, dass er jetzt auch wieder trifft. Und ja, wie gesagt, also kennen Sie viele an Beispiel an ihm nehmen. Ich hoffe, dass viele auch hinschauen, was er wirklich macht, weil er hat nicht nur gutes Timing, er hat auch super Laufwege. Er läuft immer im richtigen Moment weg, hinterm Rücken der Abwehr. Also der Bursche, der kann schon richtig was, ja.
Ja, und der ist ein absolutes Role Model für die Mannschaft, weil wenn der 37-Jährige vorangeht, dann gibt's einfach keine Ausreden für einen 19-, 20-, 21-Jährigen, weil der ist einfach 16 Jahre älter und hat in seiner Karriere schon das eine oder andere überstehen müssen. Weil das Michi angesprochen hat, diese Umstellung von 3-4-3 auf ein 3-5-2 und Peter dann gesagt hat, ja, es ist natürlich mit Ball was anderes als gegen den Ball. Da ist Ronny Waldo aber auch über jeden Zweifel erhaben, weil der läuft auch einen voran. Und deshalb gibt es da eigentlich auch keine Diskussion.
Na, Ronny ist fleißig, der Ronny ist sicher taktisch jetzt nicht der Beste. Ich denke, es ist schon wichtig, ihm sehr einfache Aufgaben zu stellen gegen den Ball, weil er das natürlich nie so richtig gelernt hat und hat ihn auch nie interessiert, weil an dem ist er nie gemessen worden. Deswegen glaube ich, muss man wie bei jedem Spieler die Stärken dann nutzen, sage ich mal, und das ist zweifelsohne bei ihm einfach ja die Qualität im Strafraum, weil er hat auch gar nicht so einen guten Schuss. Er hat gar nicht so eine gute Schusstechnik, aber er schafft es dann trotzdem immer wieder Tore zu schießen. Ja, seine Schüsse sind irgendwie ein bisschen komisch, finde ich, ja, aber sie sind genau.
Kann nicht so richtig richtig.
Eigentlich, ja.
Aber sie gehen aufs Tor.
Ja, und sie sind sehr genau. Ja, und das ist wahrscheinlich ein Geheimnis. Aber wie gesagt, ich gebe ihm Peter recht, mit Weismann und Ronny hast du schon zwei Spieler, die du einfach schauen musst, dass du in dem Spiel Gegenball das beiden Aufgaben gibst, dass es die Mannschaft verkraftet. Der Weismann, finde ich, arbeitet weniger als der Ronny teilweise. Und das war, glaube ich, so das Hauptproblem auch. Und jetzt hat aber jetzt, glaube ich, der kapiert, dass er Gas geben muss, weil sonst wird es auch im Sommer schwer für ihn, einen weiteren Weg zu gehen, weil klar ist natürlich schon, wenn du als Spieler absteigst, hast du auch keinen guten Markt im Sommer. Und deswegen denke ich, ist es auch für jeden Spieler wichtig, da in der Liga zu bleiben. Und so wirkt es auch zur Zeit und die zwei verstehen sich gut. Ja. Und ich hoffe als ehemaliger Blau-Weiß-Trainer natürlich, dass sie in der Liga bleiben, aber ich wünsche keinen, der absteigt, weil es ist einfach extrem grausam, abzusteigen.
Und das, was Michi noch angesprochen hat, wie lange dauert so eine Umstellung von einem 3-4-3 auf einen 3-5-2 mit zwei solchen Stürmern? Weil die Stürmer sind ja schon länger da und erst jetzt funktioniert das.
Ja, also ich bin grundsätzlich einmal der Meinung, dass man den Trainern, die dort arbeiten bei der Mannschaft, einmal das Vertrauen schenken sollte, dass sie einfach gute Argumente haben für taktische Ausrichtung. Der Michael Köllner wird sie genug Gedanken gemacht haben, warum er das so macht, und wird seine Argumente dafür haben. Die anderen rundherum bewerten das dann, wenn es gut läuft, hinterfragt es niemand, wenn es nicht so gut läuft, hinterfragen es alle. Er hat die Verantwortung für den sportlichen Erfolg, deswegen denke ich, sollte man ihm auch vertrauen und dass das Ganze nicht so einfach ist, eine Mannschaft zu übernehmen, die einfach nicht funktioniert, und das war ja so, aus welchen Gründen auch immer. Ich denke, er hat das jetzt ganz gut in den Griff bekommen, hat auch vorgegeben, die 5 Heimspiele müssen wir gewinnen. Die ersten 2 waren sehr, sehr gut, auch mit sehr, sehr guten Leistungen. Und ich denke, wenn er das schafft, dass er die 5 Heimspiele gewinnt, oder zumindest 4, dann wird er den Verein in der Liga halten und dann wird er, glaube ich, ja, ein sehr, sehr ein dankbares Publikum haben, der Michael Köllner, weil wenn er jetzt das noch schafft, dass er den Verein in der Liga hat, dann ja, wäre es enorm wichtig. Ja.
Und was wichtig ist, er hat die Mannschaft, der Michael Köllner. Also das ist auch wirklich das, was man hört, was man merkt und spürt, dass die Spieler an ihn glauben und ihm vertrauen. Ja. Das ist, glaube ich,
auch. Ich glaube, Fußball ist auch nicht nur eine Taktik. Also man darf den Trainer ja nicht immer nur hinstellen, dass er so ein Taktikfuchs oder was auch immer, ja, sondern das sind so viele Komponenten, die ein Trainer mitbringen muss. Und wenn man denkt, wie viele unterschiedliche Trainertypen, ja, erfolgreich sein können, ja. Also wenn der Peter jetzt, ja, als sehr routinierter Trainer, ja, und dann sage ich mal gegenüberstellen einen jungen Trainer, die kann man gar nicht vergleichen, so wo man hinschaut, ja. Aber jeder hat seine Stärken einfach und oft ist es so, dass das Einfache, der Weg zum Erfolg ist, weil du hast 20 Spieler vor dir sitzen und wenn du hochkompliziert sprichst, ja, und vielleicht mitteilen wirst, was du alles weißt. Ja. Ich glaube, wichtig ist, dass die Burschen verstehen und um das geht es. Und je einfacher es ist teilweise, desto besser auch für den Erfolg. Und deswegen geht es viel um Mannschaft, um Team, dass das funktioniert, dass eine Rangordnung da ist, wie halt in jeder Familie, in jedem Betrieb. Ich glaube, ich muss einfach auch funktionieren im Team und da gehört ein starker Anführer, sage ich mal. Ja, das ist in dem Fall halt der Trainer, der halt den Griff haben muss. Und deswegen, glaube ich, passt der Michael Köllner ja aktuell sehr, sehr gut zum Verein.
Ja, komplexe Inhalte einfach vermitteln und nicht einfache Inhalte komplex machen.
Ich weiß noch, wie wir vor ein paar Wochen da gesessen sind mit Senft. Ja, und deren Zugang, wenn wir sie unterhalten haben, von Zugang eher zu der Mannschaft gegenüber mein Zugang zu einer Mannschaft. Also das sind, sage ich jetzt einmal, ich würde jetzt nicht sagen Welten dazwischen, aber ganz ein anderer Zugang. Das hat auch vielleicht auch mit denen was zu tun. Hoppala, der hat Fußball gespielt oder der hat seine Karriere als Fußballer gehabt und er hat nicht diese Fußballerkarriere, aber dafür wieder dieses Management oder diese anderen Sachen, was wir vielleicht, die was Fußballer waren und Trainer waren, sind, vielleicht nicht so im Auge haben oder im Begriff haben, wie die jetzt alle. Und man sieht ja auch jetzt vor ein paar Tagen eben bei dem Paddelturnier da in Ausbildungstrainer in Lederer getroffen und habe ihm gefragt, jetzt der neue Trainerkurs wieder für die Pro-Lizenz, wieso sind da nicht Fußballer dabei, die was war, oder weniger Fußballer dabei?
Ja, weil ein Reizthema.
Das ist einfach, ja, das ist ein Reiz. Er sagt sowas selber. Er sagt, es ist einfach so, es wird immer schwieriger, die Trainerausbildung da, und du hast halt einfach jetzt nicht mehr, so wie zu meiner Zeit, wo du im Trainerkurs gehabt hast, im Großteil nur ehemalige Bundesliga-Fußballer, sondern du hast jetzt da, die was Fußball, sage ich, Studenten oder die was studieren und alles, die was vielleicht nicht Bundesligaspieler waren, aber die was aber anderwertig halt in gewissen Dingen besser sind. Für mich ein großes Beispiel ist Christian Ilzer, nicht? Der was eigentlich Fußballer hätte werden wollen, aufgrund seiner Verletzung nicht kennen hat, und der was aber dann das Ganze lernt und wie der Fußball den angeht, die Ansprachen und so weiter, das sind ganz andere Ansprachen, wie eine Mannschaft anspreche. Und da sind halt die großen Unterschiede. Aber im Endeffekt geht es trotzdem alle immer, und da komme ich nicht überweg, es gibt keinen guten und keinen schlechten Trainer, sondern es gibt einen erfolgreichen und einen nicht erfolgreichen Trainer. Weil entscheidend sind nur immer die Ergebnisse, was geliefert werden. Ja, man kann jetzt ja nicht sagen, der Gerald war jetzt da sehr erfolgreich bei Blau-Weiß Linz, und nur weil es dort in Zürich, erstens einmal, weil es eine junge Mannschaft war, gar keine gefestigte Mannschaft, kann man jetzt nicht sagen, hoppala, der ist nicht gut als Trainer. Da bin ich halt in meiner Art halt anders, wo ich sage, nein, entscheidend ist, hoppala, was die Spieler dann abliefern, sind sie erfolgreich, dann lebst du als Trainer auch.
Ja, hätten wir ein Phrasenschwein, würde ich jetzt sagen, viele Wege führen nach Rom.
Genau so ist.
Und ja. Dann das sieht man ja jetzt, erledigt.
Wenn man sich gestern noch anschaut, Manchester City, Arsenal, die waren schon fast Meister, sind schon als fast Meister gewertet worden und waren jetzt da.
Gut, am Mittwoch. Arsenal ist ein spezieller Verein, gibt ja immer wieder diese Phasen, ja, heuer schaffen sie es, heuer schaffen sie es, heuer schaffen sie es, ja, und am Ende.
Trotzdem, wenn man den Vorsprung, was die schon gehabt haben.
Ja, absolut.
Und vorige Woche, wenn Man City verloren hat, waren die schon 11 Punkte weg gewesen. Jetzt ist es so, dass am Mittwoch Manchester City das Nachholspiel hat, und wenn die das Nachholspiel gewinnen, sind die auf einmal der Tabellenführer und waren aber schon abgeschrieben. Und da sagt man nicht, der Trainer ist jetzt ein schlechter Trainer bei Arsenal, sondern das ist ein guter Trainer. Aber es geht halt, entscheidend ist, was die Spieler am Spieltag dir als Trainer liefern.
Gut, jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt aus der Premier League und von Manchester City wieder zu Blau-Weiß Linz? Ich sage einfach die Blues, der österreichischen, also die Sky Blues in dem Fall, weil die Blues sind ja dann die anderen, wäre dann Chelsea. Ist, ne? Ja, absolut, aber ich wollte noch Michi fragen, weil du schon gesagt hast, wie Michael Kölner bei der Mannschaft ankommt und dass er die Mannschaft gefangen hat, mehr oder weniger. Wie kommt er denn im Umfeld an? Ist er bei Blau-Weiß, haben wir auch schon gehört, diese Fan-Thematik, auch ein interessantes Thema.
Ja, also er ist grundsätzlich einfach ein offener Typ auch. Ja. Ich finde, er moderiert das ganze Thema, seitdem er gekommen ist, Abstiegskampf, Tabellenletzter. Also er moderiert das sehr gut weg, sage ich mal. Er verfolgt jetzt da nie in Panik. Es war quasi der kölnerische Countdown. Es sind noch 15 Spieler, noch eine Niederlage. Es sind noch immer noch 14 Spieler, dann sind immer noch 13 Spieler. Also er hat das quasi alles immer relativ.
Er geht gar nicht darauf ein, wenn er angesprochen wird, hoppala, wie viele Spiele und war blau auf das.
Also er hat dann trotzdem immer wieder so ein bisschen Schmäh auch drinnen. Also er kommt einfach gut weg, gut rüber, und genauso hat er eben auch die Mannschaft einfach auch erreicht. Also das ist eine, ich glaube, ist das ja selber auch, ja. Spieler sind ja auch, also gibt's die Unzufriedenen, die nicht spielen, dann gibt's da und dort und da, und da hört man einfach von Blau-Weiß Linz, weil ja auch das Team eigentlich immer gefestigt war, weil ja trotzdem der Kern ja auch geblieben ist über den Sommer, ja. Und da das passt, das funktioniert. Ja.
Es gibt natürlich, Gerald, jede Menge Fanfragen aus unserer Community, die ich jetzt auch noch das eine oder andere rausnehmen will. Wir haben schon viele Themen besprochen, die gefragt wurden. Aber Damian zum Beispiel dürfte ein GC-Fan sein. Mein Schweizerdeutsch ist jetzt nicht so ausgeprägt, aber er hat es auf Schweizerdeutsch geschrieben. Ich versuche das jetzt wieder zu geben. Komm wieder zur GC, die schafft nüt, das Lied nur an dir, dass die nüt könnt. Also, einen guten Eindruck hinterlassen. Ja. Peter, hast du verstanden?
Ja, ich hab's schon verstanden, ja. Also,
das versteht man. Ja. Schweizerdeutsch geht schon, oder?
Ja, verstehen, auf jeden Fall. Reden sollte man auch gar nicht.
Ja. Das war ganz katastrophal.
Es ist jetzt einfach so entschieden worden, das muss man akzeptieren als Trainer. Denkt man, darf das nicht immer persönlich nehmen, sondern das sind einfach, ein Sportdirektor hat dann auch seine Argumente für so eine Entscheidung, ist selber auch in einer Situation, wo einfach auch unter Druck kommt. Auch der Sportdirektor ist nicht immer der alleine entscheidet. Gibt es auch wieder viele Dinge, Medien, Investoren, was auch immer. Ja, ich kenne dann die genauen Hintergründe auch nicht. Man muss aber dann akzeptieren, ich muss sagen, ich habe die Zeit in Zürich sehr genossen. Für mich war es eine Top-Erfahrung auf einem sehr, sehr guten Niveau. Ich habe bewusster den Schritt gewählt nach Zürich, weil dort auch Englisch die Sprache war. Es war für mich auch eine riesen Herausforderung einmal mit der Mannschaft Englisch zu reden. Das war immer ein Ziel von mir, dass ich mich da persönlich auch weiterentwickle.
Weißt du, die Vorgabe, dass das Englisch ist?
Ja, es war keine
Oder
Vorgabe,
gegeben, aber
es hat Sinn gemacht. Ja, genau, weil viele ausländische Spieler halt da waren und dann war Englisch, sagen wir, die gemeinsame Sprache, genau, und ich habe ja auch mit Alain Sutter eine Top-Zusammenarbeit gehabt und als letzte Gespräch, auch wenn das grundsätzlich unangenehm ist, war auch sehr wertschätzend und er hat mir das auch versucht zu erklären und wir sind einem guten auseinandergegangen und deswegen wünsche ich dem Verein auch, dass er jetzt in der Liga bleibt und ich weiß, wie viel Herzblut da von vielen drinnen steckt und auch von den Fans, weil ja da die meisten ja Gutgesinnte sind und keine Gewalttätigen, also von dem her habe ich wirklich sehr viele positive Erinnerungen und trotzdem muss man auch sagen, das Kapitel ist jetzt vorbei und dann wird das nächste kommen. Ja.
Gestatten Sie mir trotzdem noch eine letzte Frage zu dem Thema GC und Schweiz, die Schweizer Medienlandschaft. Wie ist denn die im Vergleich zur österreichischen? Und Sie sind ja am Anfang gleich mit dem österreichischen Schmäh reingegangen, haben den einen oder anderen sarkastischen Saga von sich gegeben. Wie ist das dort angekommen? Haben die das alle gleich verstanden oder war da am Anfang schon sehr viel Fragezeichen?
Ja, waren schon viele Fragezeichen am Anfang. Also es war, der Schweizer ist schon ein sehr zurückhaltender Mensch, ja, wo jetzt mal gefühlt weniger oder viel weniger Schmäh ist als in Österreich. Aber es ist dann trotzdem, wie wir dann kennengelernt haben, auch ganz gut angekommen. Bin mit den Medien eigentlich gut ausgekommen. Was mich überrascht hat, es war in Österreich war mehr Interesse als in der Schweiz. Also wir haben vor dem Spielen teilweise gar keine Interviews gehabt, weil dann auch kein Personal zur Verfügung gestanden ist. Es war eigentlich nur nach dem Spiel fixe Interview. Dann hast du natürlich auch die spezielle Situation mit der französischen Schweiz. Mhm. Wenn du in Genf spielst, da hast du nur Französisch Sprechende dort, mit denen habe ich halt kein Interview geben können. Ja, die haben dann halt die Fragen auf Deutsch vorgelesen. Aber halt viel schlechter als du jetzt das auf Schweizerdeutsch. Ja. Dann hast du die italienische Schweiz, ja, wo wieder alles ganz anders ist. Also das ist schon speziell für so ein kleines Land, dass du trotzdem drei so unterschiedliche Bereiche hast. Das merkt man dann auch medial. Auch die Pressekonferenzen, ja, wenn der Gästetrainer nur Französisch spricht und der Pressesprecher nur Französisch, alle Journalisten drinnen nur Französisch verstehen, dann wirst du halt auch als deutschsprechender Trainer auswärts wenig gefragt. Ja. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Ja. Sonst gibt es halt den Blick, der halt zu vergleichen ist mit der Bild-Zeitung in Deutschland, ja. Der ist halt sehr kritisch. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja. Die warten halt ständig auf eine Schlagzeile. Aber sonst ist nichts anderes. Wenn man ehrlich ist zu den Journalisten und wenn man gut miteinander umgeht und sie auf Augenhöhe, sag ich mal, konfrontiert, dann gibt es kein Problem.
Peter Backholt, du hast ein bisschen geschmunzelt, weil da kommen wenig Fragen.
Nein, mir gefällt das einfach, weil jetzt reden wir aber nur von einem Land.
Ja. Muss, aber die Schweiz ist eine spezielle Situation.
Ja, was vier Sprachen hat.
Aber die Französisch sprechen.
Nein, aber erinnert mich an meine Stationen.
Ja, absolut.
wo alles belächelt wird. Mhm. Ja, musst aber auch erst liefern. Und dann kommst du dorthin und kannst diese Sprache nicht. Bist angewiesen auf den einen Dolmetscher, der was da das Ganze übersetzt. Und so wie Gerald richtig sagt, die Pressekonferenzen oder was, die haben nie lang gedauert. Oder auch die Interviews mit dem Fernsehen, auf welcher Station das da unten am Balkan war. Weil einfach die damit nicht umgehen können. Und darum gefällt mir das jetzt, dass ein Trainer da ist, der was in einem Land 4 Sprachen quasi hat und da wird aber auch nicht dann, und er kann sich nicht ausdrücken und er kann nicht so erklären, wie er es in seiner Hauptsprache erklären könnte. Und darum gefällt mir das so, darum habe ich eben so geschmunzelt, weil das erinnert mich dann immer an Serbien oder Kroatien, wo ich war. Und du musst aber als Trainer trotzdem liefern. Ja, okay. Egal, ob du jetzt die Sprache hast. Und in Albanien, da kennen nicht so viel, vielleicht ist es jetzt anders, weil es sind doch einige Jahre vorbei, aber dort haben auch nicht viel Englisch kennen. Da haben die meisten Spieler alle nur die einheimische Sprache kennen. Und du musst dich trotzdem als Trainer aber durchsetzen. Und das ist entscheidend. Und darum meine ich immer wieder, entscheidend ist noch immer, was die Spieler am Platz liefern. Ob mit der jetzt da versteht in meiner Sprache oder ich mit der anderen umgehe, ist halt meine Meinung oder mein Zugang. Und dadurch ist es einfach, dass das für mich jetzt sehr erfahrungswert ist, dass, so wie der Gerald, in einem Land 4 Sprachen und sie dann nicht so äußern kann und wiedergeben kann, weil die einfach die Sprache nicht haben.
Aber zum Schmäh, Gerald, da gab es auch die Geschichte, glaube ich, am Anfang, du hast ja einer der ersten Aussagen, Unterschiede, klassische Frage, Österreich, Schweiz, Liga etc. und du hast gesagt, halt quasi, na, du kannst eigentlich nur ein Brot mit Käse leisten quasi und kannst nirgendwo essen gehen. Da hat er ja wer dann ein Essen gebracht, oder?
Ja, also hat man dann ein Fan, hat man dann wirklich Essen vorbeigebracht am Campus und damals haben dann die Leute uns dann schon angenommen. Ja. Es hat ja auch eine Geschichte gegeben, wir haben so ein Regenerationstraining gemacht und ich habe dann so Reifen, so Hula-Hoop-Reifen in die Tore reingehängt. Als Tor waren, sage ich mal, und die Spieler haben halt wenig getroffen, ja, und war aber auch egal im Training, weil es ja eher locker einer war. Und mich dann eine Journalistin gefragt, ja, was die Jugend da soll. Und ich habe gesagt, na, also die Jugend war falsch gewählt, ne, und ich bin zeigt der schon einen Auftrag gegeben, dass er größere Reifen kaufen muss, weil meine Spieler da nicht reintreffen. Und der hat gesagt, ja, aber stimmt das wirklich? Und müssen sie wirklich jetzt größere Reifen kaufen? Sag ich, ja, sicher, wie gesagt, ne, wenn ich das sage, dann werden größere Reifen gekauft. Und der hat mich dann nur 17 Mal, glaube ich, gefragt, ja, ob das jetzt wirklich stimmt. Ne? Also die haben aber den Schmäh nicht verstanden. Ja? Und wenn du dann einen eigenen Schmäh erklären musst, dann wird es natürlich mühsam. Ja? Aber mit der Zeit, sage ich mal, hat man dann die Journalisten besser kennengelernt und 7 Jahre besser.
Okay. Das dauert halt immer. Ne? Wenn du im Ausland bist, ist das ein bisschen anders. Ne?
Ja. Der Pauli möchte noch wissen, wie bestimmst du sie, die Startaufstellung? Gibt es da Faktoren wie der Gegner, redet das jetzt noch weiter, dass der Gegner im Vordergrund steht oder ist es schon so, die eigene Idee ist wichtiger als das, was der Gegner
Ja, ist beides wichtig. Grundsätzlich geht es natürlich schon immer um die eigene Idee, ist klar, aber es gibt schon spezielle Spieler, sage ich mal nur ein einfaches Beispiel, wenn der Gegner jetzt viele große Spieler hat, ja, dann entscheidest du vielleicht einmal für einen größeren Stürmer, weil du denkst, okay, bei einem defensiven Eckball kann dir vielleicht besser aushelfen oder oft geht es auch um Geschwindigkeit, ja, wenn der Gegner schnelle Stürmer hat oder flinke Spieler hat, dann entscheidest du vielleicht auch aufgrund von dem Spieler auch für einen anderen Verteidiger, das kommt immer wieder vor, ist klar. Oder das ist zweifelsohne. Aber grundsätzlich wird jeder Trainer mal auf seine eigene Mannschaft schauen und die am besten trainiert haben oder die besten Leistungen im letzten Spiel gebracht haben, die es auch verdient haben, die kommen in die Startaufstellung. Aber natürlich hat der Gegner auch immer einen großen Einfluss auf die Aufstellung. Ja.
Und die letzte Frage, der Lorenz möchte noch wissen, welcher Spieler von Blau-Weiß macht den nächsten Schritt, welcher Spieler macht den nächsten Transfer im Sommer?
Ich denke, dass der Simon Seidler Spieler ist, der sicher einen nächsten Schritt machen muss jetzt auch. Finde auch den Alexander Bridl einen sehr interessanten Spieler, den ich mir schon gesehen habe, dass er den nächsten Schritt machen kann. Ist dann oft durch Verletzungen immer gebremst worden. Das ist ein sicher Spieler, den ich das zutraue. Und ja, und wird man sehen, was im Sommer passiert. Aber
Waldo wird keine Transfer.
Ja, wird, das muss schnell gehen. Also, von grundsätzlich würde ich es ihm wünschen, aber ich glaube, er fühlt sich bei Blau-Weiß wohl. Und ich glaube, dass der Ronny keinen großen Transfer macht. Ne?
Gerald, Dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht, heute mit Ihnen ein bisschen über Fußball zu plaudern. Dankeschön, Peter. Dankeschön, Michi. Ich entlasse euch drei jetzt aber nicht. Noch eine kurze Abschlussrunde. Und zwar, wer steht nach diesem Spieltag, morgen am Dienstag, am Tabellenende? Gerald.
Oh.
Ich frage nicht, wer absteigt. Ich frage, wer am Tabellenende steht nach diesem Spieltag.
Aus heutiger Sicht der WRC, weil ich einfach glaube, dass Blau-Weiß das Heimspiel morgen vor eigenen Fans gewinnen wird. Aber wenn es mir kein gutes Gefühl gibt, dass ich jemandem was Schlechtes wünsche, weil ich einfach mehr einfühlen kann in Trainer und Spieler. Aber wenn ich die Frage beantworten muss und ich gehe davon aus, dass das so ist, dann sage ich,
sonst
dass der WRC
lass ich Sie nicht gehen.
Morgen letzte ist. Ja.
Peter?
Ich enthalte mich meiner Stimme.
Das ist jetzt...
Ja, wenn ich... Es ist nicht einfach. Also.
Michi, hast du eine Tendenz? Vielleicht können wir Peter Backholt noch ein bisschen kitzeln.
Ja, also ich glaube, nachdem man nichts sagen möchte, geht es vielleicht schon in die Richtung, oder? Die der Gerald gesagt hat.
Kann gut sein. Wer glaubst du?
Jetzt muss nein, da unterstützt man ja was.
Jetzt geht's los.
Ja, also in der Kraft unterstützt man ja was.
Michi, du kennst Peter Backholt auch schon ganz gut, oder?
Du sagst die selber auch so.
Ja, ja.
Du darfst nicht vergessen, ich habe selber in Linz gespielt. Ich bei diesem Verein. Oder halb-halb, weil ja, ist ja fest zusammengemischt, ja. Weil damals hat es ja Blau-Weiß-Linz zu meiner Zeit ja auch schon gegeben. Da waren sie aber, glaube ich, damals in der dritten Liga da war. Dadurch und sagen wir so, ich wünsche beiden nicht, dass dort sind.
Gut, ex aequo am Tabellenende geht nicht, weil zwei Punkte Unterschied, ne? Nach diesem Spieltag. Außer es gibt, außer die Zwei-Punkte-Regel wird für ein Spiel wieder eingeführt.
Ja, müssen wir ansuchen.
Naja, okay.
Blau-Weiß hat den Stern.
Ja. Blau-Weiß hat den Stern?
Ja, das stimmt.
Das hat sie nicht. Ja. Die WSG hat ihn auch.
Genau.
Nein, ich kann mich schwer dazu äußern, weil ich bin auch ein kleiner Teil von diesem ganzen Missgeschick da dabei. Man hätte es vielleicht nicht machen müssen, was da damals passiert ist. Das muss man schon sagen. Nicht, dass ich da jetzt noch trauer oder sonst irgendwas, aber man darf sich nicht aus der Verantwortung auch ziehen, auch wenn es nur vier Spiele waren. Und ich sag vielleicht anders. Im Moment spricht mehr für Blau-Weiß-Linz Heimspiel, das Stadion, die Leistung, was sie in den letzten zwei, drei Spielen geliefert haben, das könnte mehr für Blau-Weiß sprechen.
Michi?
Die Dinge, die du gerade gesagt hast, die wir vorher besprochen haben, sprechen für Blau-Weiß. Die generelle Qualität spricht für den WRC. Das trotzdem, dass es ein Spiel ist, wieder ins Phrasenschwein. Ja, es kann dann trotzdem so viel passieren und nachdem ich morgen dort bin und den Herrschaften die Fragen dann noch im Match stelle, war das jetzt auch meine Antwort.
Ich. Gut, ich sehe bei Michi gar nicht eine gewisse Peter-Backholt-Tendenz, dann sage ich zumindest, es bleibt alles so, wie es ist und Blau-Weiß-Linz ist auch morgen am Ende des Spiels und dann noch am Tabellenende. Wie es dann ausgeht, werden wir sehen. Das ist dann steht auf einem anderen Blatt Papier. Dankeschön, dass Sie heute dabei waren beim Audiobeweis. Danke, Gerald. Danke, Peter. Danke, Michi.
Danke.
Ciao, ciao.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.